Es ist alles eine Frage der Perspektive, haben wir ja schon gelernt heute. Und die Geschichte aus dem Evangelium, die kennen Sie ja seit Ihrer Zeit, als Sie in Ihrer Kinderbibel in Ihrem Kinderzimmer geblättert haben, oder? Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Streitgespräch zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Die Gebote halten, das Liebesgebot und dann die Nachfrage, wer ist denn bitteschön der Nächste, den ich lieben so soll wie mich selbst? Dann eben die Geschichte von dem Raubüberfall und dem, der sich um sie kümmert. Und das ist natürlich auch wieder eine Provokation von Jesus. Das ist ein Samariter, also ein nicht ganz Gläubiger, nicht ein jemand, der nicht so ganz zum Volk, zum Stamm gehört. Und damit provoziert Jesus natürlich seinen Gesprächspartner, den Gesetzeslehrer, noch in besonderer Weise. Alles eine Frage der Perspektive. Auch das Weghören bei Geschichten, die man schon kennt. Weil Jesus ist ja ein Weisheitslehrer. Und das Besondere an Weisheitslehre und heiligen Texten ist, die lassen sie nie in Ruhe. Also sie kommen nie zu dem Punkt, wo sie sagen können, ich hab's verstanden, weiß ich, habe ich alles intus. So ist es nie, sondern es geht immer wieder eine Tür auf und dann öffnet sich eine neue Tiefendimension. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen Aufgabe von Leuten, die Ratschläge geben. Egal ob jetzt Eheberater, die versuchen Perspektiven zu erweitern, sehen Sie es doch mal aus den Augen Ihres Partners, oder Unternehmensberater, die in völlig verfahrenen Situationen sagen, ja, aber wenn Sie das von der Perspektive aus sehen, dann schaut das Problem doch ganz anders aus und dann gibt es doch vielleicht auch eine Lösung dafür. Und so ist eben auch geistliche Begleitung, die ich ja auch mache, häufig ein Wechsel einer Perspektive oder ein Reframing. Ich versuche, was einfach anders zu deuten, anders einzubetten. Klang jetzt alles ein bisschen modern, psychologisch, unternehmensberaterisch, aber das ist eine der ganz wichtigen Methoden von Jesus. Also die Geschichten, die Jesus erzählt, das, was er seinen Zuhörern abverlangt, ist im Regelfall ein: Stopp mal, du glaubst, du hast es verstanden, aber das stimmt nicht. Du hast die Situation überhaupt nicht verstanden, weil du siehst sie nur mit deinen Augen und das ist so viel Ausschnitt von der Wahrheit. Guck's doch mal davon an oder mal von oben oder mal von unten. Dann schaut's ganz anders aus. Also Jesus bietet permanent solche Perspektivwechsel, solches Reframing an. Und die berühmtesten, die Umwertung der Werte, kennen Sie auch. Hatten wir ja vor kurzem, ist die Bergpredigt. Die Seligpreisungen, auch in der Feldrede enthalten bei Lukas. Seligpreisungen sind eine Umwertung der Werte. Total bescheuert zu sagen, selig die Armen sind. Quatsch, die Reichen sind selig, nicht die Armen. Selig die Hungernden, aber was soll denn das bitte schön sein? Die Satten sind selig. Und auch nicht die, die traurig sind und weinen, sind selig, sondern die, die lachen, wie gestern auf dem Bürgerfest, oder? Das sind die seligen Menschen. Und Jesus verlangt immer wieder: Mensch, stopp, hör auf, du glaubst, du hast es verstanden. Und ich sage dir, du hast gar nichts verstanden. Du musst versuchen, das Leben von einer ganz anderen Seite her zu stehen, zu sehen. Deswegen möchte ich mich mit Ihnen mal diesem Evangelium etwas mit einem größeren Vorlauf annähern von der klassischen Frage, was ist denn im menschlichen Leben eigentlich erstrebenswert? Worum geht es den Leuten? Und da haben wir eine ganz klassische Antwort, die ist seit 2000 Jahren gleich geblieben. Was die Menschen wollen, ist Geld, Sex und Macht. Wenn ich irgendwo bin und alleine bin, Menschen zuhöre bei ihren Gesprächen, passen Sie mal auf, es geht fast immer um Geld. Fast immer. Sie müssen einfach nur ein bisschen warten, dann kommen schon die ersten Eurozahlen und der hat das Auto und der hat das Haus gebaut und hier ist die Erbschaft. Bei Menschen geht es fast immer nur ums Geld. Und es geht auch erstaunlich oft um Sex. Also Sie müssten nur gestern mal auf dem Bürgerfest mit offenen Augen, es geht ja eigentlich kaum, die Augen zu schließen, dann würden Sie ja allen auf die Füße steigen. Also was da präsentiert wird, ist Sex. Menschen präsentieren sich in ihrer physischen Vitalität und Schönheit und das geht darum, ihren Paarungswert zu steigern. Auch die Art und Weise, wie ich mich anziehe oder eben nicht anziehe. Wie viele Männer ruinieren ihre Karriere durch irgendwelche blödsinnigen Affären? Ja? Wie langweilig wäre Politik ohne Sexaffären? Was würde Hollywood tun, wenn es das alles nicht gäbe? Hätten wir auch keine Kinofilme dazu. Aber das Eigentliche, was das Leben würzt, ist Macht. Wenn ich was zu sagen habe. Im Kleinen wie im Großen. Das gefällt Menschen unglaublich gut und sie nutzen es dann meistens nach einer kleinen Vorphase dann immer lustvoller aus und spielen es auch aus, soweit es geht. Der Mensch ist sehr, sehr empfänglich für Macht, die er hat. Denken Sie an Ihren Job, denken Sie an die Chefs, die Sie kennen. Es gibt wenige Beispiele, wo man wirklich das Gefühl hat, dass jemand das verantwortungsvoll benutzt. Was ist erstrebenswert im Leben? Ich habe vor kurzem einen 29-jährigen Studienkollegen getroffen, der auch mittlerweile eine relativ pessimistische Weltsicht hat, weil es geht halt nur ums Geld und um die Macht. Und da, in dem Zusammenhang, müssen Sie dieses Gespräch sehen von Jesus und einem Gesetzeslehrer. Was ist das Wichtigste im Leben? Oder in Ihrer theologischen Sprache eben formuliert die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Also was bleibt am Ende? Geld, Sex und Macht sind plötzlich gar keine Themen, sondern es geht um irgendwelche Liebesdinge, und wenn die Kirche von Liebe anfängt zu reden, dann macht man am besten auch sein Ohrkasterl zu und läuft schreiend schnell weg. Außerdem ist es ja unglaublich schwer, überhaupt in diesem Wort noch irgendeinen Gehalt zu sehen. Was soll denn das bitte sein, lieben? Und deswegen diese Geschichte. Da geht es nämlich zunächst mal um rein praktisches Tun. Da tut jemand was. Und zwar in einer Situation, wo er es nicht tun muss. Wir würden heute sagen, okay, Strafgesetzbuch 323c, unterlassene Hilfeleistung, du musst, war damals hier anders. Da handelt jemand an einem anderen Menschen, der nicht zu seiner Stammesgesellschaft gehört, obwohl er es nicht tun muss. Er nimmt sich die Zeit und er nimmt sich Geld. Und deswegen nennt das Jesus am Ende auch barmherzig. Barmherzig ist immer dann, wenn ich was gar nicht machen muss und es trotzdem tue. Das ist barmherzig. Weil wenn es um Liebe geht, abgesehen von dem berühmten Liebe machen, das ist jetzt nicht das Thema, wenn es um Liebe geht, dann denken Leute im Regelfall, was sie bekommen. Ja? Ich bin so sehr verliebt, mir geht's gut, ich habe Schmetterlinge. Mein Partner liebt mich, der tut alles für mich. Wenn ich von Liebe rede im Regelfall, dann ist es das, was ich kriege. Und das Erste, was Jesus macht, ist sagt, nö, nö, nö. Bei der Liebe geht es nicht um die Frage, was du bekommst. Bei der Liebe geht es um die Frage, was du tust. Das ist schon eine Provokation. Liebe ich meine Kinder? Lieben mich meine Kinder? Das misst sich daran, was du für sie tust. Und dabei bleibt Jesus nicht stehen, er geht noch einen entscheidenden Schritt weiter. Und das ist das Reframing, von dem ich gesprochen habe. Denn wenn ich meinen Kindern oder meinem Ehepartner was tue, als Ausdruck meiner Liebe, dann tue ich normalerweise das, was ich für richtig halte. Also ich schenke ihm zum Beispiel zu Weihnachten eine neue Krawatte, weil ich seine alten hässlich finde, aber es nicht sagen kann. Das ist, was Menschen normalerweise tun. Was wir nicht tun, ist, dass wir aus der Perspektive des anderen heraus handeln. Und das ist das, was Jesus verlangt. Lieben heißt, etwas tun, und zwar aus der Perspektive des anderen, was der jetzt braucht. Das heißt, ich sollte meinem Ehepartner das schenken, was ihm gefällt und nicht, was mir gefällt. Ich sollte ihm die Urlaubsreise schenken, die ihm gefällt und nicht die mir gefällt. Ich sollte das Essen kochen, was er gerne isst und nicht, was ich gerne esse. Verstehen Sie? Und das ist ziemlich revolutionär, weil wir Menschen nicht so sind. Wir tun immer das, was wir wollen, was uns gut tut. Und deswegen bietet Jesus hier ein doppeltes Reframing an bei der Frage, wie funktioniert denn das eigentlich, Lieben? Ich habe die 10-Minuten-Grenze schon überschritten, aber ich würde gerne noch einen letzten Punkt mit Ihnen anhängen, einen letzten Schritt gehen. Wie ist denn das jetzt mit Gott? Es ging ja los, erste Lesung, Deuteronomium 30, du sollst Gott lieben. Eigentlich, Christen tun das, was ihnen gut tut. Ich gehe zu dieser Gebetsveranstaltung, weil das gut, tut mir gut. Ich mache die Wallfahrt, weil das tut mir gut. Ich gehe zu dem Gottesdienst, weil das tut mir gut. Also dieses rein Passive. Wenn Sie einen Schritt weiter gehen wollen, dann müssen Sie sich auch in Ihrer Beziehung zu Gott fragen, soll ich Gott lieben? Dann soll ich Gott lieben durch das, was ich tue. Wie ich also meine Zeit und mein Geld einsetze. Und zwar aus der Perspektive, wie es ihm gefällt. Und das hat auch Deuteronomium 30 nicht anders gesagt. Versuche so zu leben, wie es Gott gefällt, als Ausdruck deiner Liebe. Und stell dir so vor, dass Jesus genauso wie dein Ehepartner dein Geliebter ist, der darauf wartet, Zeichen deiner Liebe zu bekommen, aus deinem Tun, aus seiner Perspektive heraus. Unser Gott, der auch in der Person Jesu Christi am Kreuz hängt, sehnt sich nach deiner Liebe. Ja, er ist der liebende Gott, ich kann empfangen, klar. Aber es gehört eben auch dazu, dass ich ein liebender Gottes bin. Und das hängt ab von meinem Tun und davon, dass ich es tue aus der Perspektive Gottes heraus. Sie sehen, die Ministranten hatten recht. Es ist alles nur eine Frage der Perspektive.